Herzlich willkommen beim Digi-Kompetenz-Podcast. Hier geht es um echte Inspiration rund um digitale Kompetenzentwicklung. Wir sprechen über Future Skills und die Transformation unserer Welt in den Bereichen Technologie, Nachhaltigkeit und Gesellschaft. Ihre Podcast-Hosts Anne Koak und Philipp Ramin begrüßen jede Woche inspirierende Menschen, die wirklich etwas zu sagen haben. Und das aus den unterschiedlichsten Sichtweisen der Wirtschaft, der Wissenschaft, der Politik und der Gesellschaft. Digi-Kompetenz. Lassen Sie sich von den führenden Thought Leaders jede Woche aufs Neue inspirieren. Produziert von i40.de.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Philipp Ramin und Anne Koak. Ja, und heute sprechen wir, eigentlich ist diese Formulierung schon an dieser Stelle vollkommen falsch und auch es ist eigentlich die falsche Stimme, die diese Ankündigung macht, denn das ist heute eine ganz besondere Podcast-Folge. Wir sprechen heute mit einem Menschen oder ich spreche heute mit einem Menschen, mit dem ich in den letzten Jahren ziemlich viel Zeit verbracht habe, um wiederum mit ganz vielen anderen Menschen über digitale Kompetenz und Future Skills und die Digitalisierung zu sprechen. Und unsere vielen treuen Hörerinnen und Hörer, die wissen vermutlich schon an dieser Stelle und an dieser etwas komischen Anmoderation, dass das eine besondere Folge ist. Denn ich habe heute wirklich die ganz, ganz große Freude, meine langjährige, muss man sagen, Podcast-Co-Moderatorin und sehr geschätzte Kollegin Anne Koak hier im virtuellen Podcast-Studio begrüßen zu dürfen. Und das ist auch längst überfällig, denn Anne ist durch und durch eine unglaublich spannende Person, die nicht nur wunderbare Fragen an unsere Gäste stellt, sondern die eigentlich auch selbst so viel zu erzählen hat, und ich übertreibe nicht, von der wir alle richtig viel lernen können. Und ich versuche heute diese Folge zu nutzen, damit ihr als Hörerinnen und Hörer da auch viel lernt. Anne ist in Essex, England geboren. Ich glaube, das ist den meisten schon aufgefallen mittlerweile, dass sie Engländerin ist. Und nach dem Abitur studierte Anne Germanistik und Italienisch an der Universität von Hull in Großbritannien. Nach dem Studienabschluss ging es dann 1985 nach Deutschland. Und das ist mir eigentlich jetzt erst aufgefallen, denn 1985 ist tatsächlich auch mein Geburtsjahr. Ja, Anne hat dann in richtig vielen Branchen gearbeitet, meistens irgendwie im Technologieumfeld, passt ja auch heute zu den Future Skills. Sie war in der Patentbranche tätig, mehrere Jahre in der Computerbranche, unter anderem beim damals weltgrößten Softwarestiftung Open Software Foundation, bei dem Firewall-Unternehmen Trusted Information Systems, bei einem Antivirus-Unternehmen Central Point Software, dessen Lösung heute auch Bestandteil von damaligen Windows 3.11 war, können sich vielleicht auch noch unsere etwas älteren Hörerinnen und Hörer daran erinnern. Und dann auch noch bei Intuit, das kennt man auch noch so ein bisschen, denn das war der Herausgeber von Quicken, eine der ersten Steuersoftware-Lösungen, die es auch heute im Rahmen von Lexware auch noch gibt. Ja, und Anne hatte immer eine große Affinität zum Menschen. Was heißt hatte, hat sie auch heute noch. Deswegen war HR ein wichtiges Thema, aber sie hat auch immer wieder Aufgaben im Controlling übernommen und im Marketing und in vielen anderen Bereichen. Und wenn man so eine Tausendsasserin ist, dann gründet man natürlich irgendwann auch das eigene Unternehmen. Das hat Anne 1999 gemacht, und zwar Trust in Business, wo es darum ging, ausländische Unternehmen bei ihren Geschäften in Deutschland zu unterstützen. Und 2001 wurde das Unternehmen dann auch mit dem Gründerpreis unter 200 Unternehmen in Deutschland als bestes Unternehmen mit dem Break-Even-Award ausgezeichnet. Und sie betreute unter anderem auch die Begleitdelegation des kanadischen Premierministers in Berlin und München im Februar 2002. Leider, so spät das Leben, verlor Anne infolge des 11. September, der Terroranschläge, das Unternehmen, sie musste Insolvenz anmelden. Sie verlor in dieser Zeit sehr viel, einschließlich ihrer Wohnung, in der sie lebte. Aber eine ganz wichtige Sache verlor sie nie. Das ist der Lebensmut, die positive Energie und ihr wunderbares Lachen. Denn Anne wird man selten treffen auf der Straße, im Studio, bei der Arbeit, wo es eben nicht lacht. Und das ist auch gar nicht so selbstverständlich, denn als alleinerziehende Mama und vollbeschäftigte, arbeitstätige Frau ist sie eigentlich den ganzen Tag immer am Jonglieren. Und über diese Erfahrungen schrieb dann Anne auch ein Buch, das ich an dieser Stelle auch wirklich empfehlen kann. Das war dann auch 7 Jahre in der Wirtschaftsbestsellerliste zu finden. Sie hat sich dann auch für das Thema Insolvenz, Scheitern in einem Verein engagiert, um einfach auch das Thema und das Scheitern als solches zu entstigmatisieren, ein ganz wichtiges Thema. Für dieses Engagement wurde sie dann auch mit dem Lady Business Award und mit dem Sonderpreis des Großen Preises des Mittelstands ausgezeichnet. Und sie hat die Bundesregierung, die Europäische Union immer wieder auch beraten, unterstützt, um das Thema Scheitern und Insolvenz und Fehlerkultur voranzubringen. Zu diesem Thema hält sie heute noch viel beachtete Vorträge im In- und Ausland und inspiriert damit ganz, ganz viele Menschen rund um die Themen Scheitern, Fehlerkultur oder wie man heute eben sagt, auch Resilienz. Es gibt eine ganze Reihe auch an Fun Facts und natürlich haben wir auch hier ein paar heute dabei, auch wenn es da viel, viel mehr gäbe. Anne schreibt privat auch gerne Gedichte und Anne hatte als Leiterin einer Studie für ein Marktforschungsunternehmen während des Studiums auch mal einen arabischen Prinzen der Emirate auf der Straße in England einfach angehalten und interviewt, was mich überhaupt nicht überrascht. Liebe Anne, ganz, ganz herzlich willkommen in deinem Podcast, im Digi-Kompetenz-Podcast. Schön, dass du da bist.
Vielen herzlichen Dank, Philipp. Ganz ungewohnt, so lange anmoderiert zu werden. Ich muss sagen, also eine kleine Korrektur, das Buch war 7 Monate auf der Wirtschaftsbestsellerliste. Aber ich freue mich wirklich, also alles zu hören. Das ist ja Wahnsinn, wenn man hört, was man alles selber gemacht hat, also, wenn jemand anders das erzählt.
Das ist man sich immer gar nicht so richtig bewusst. Mal so ganz spontan, wie fühlt sich das jetzt an, heute auf der anderen Seite zu sein? Du bist ja eher immer diejenige, die im Hintergrund ist und die Fragen stellt und die recherchiert und solche Sachen macht. Wie ist es denn jetzt heute mal selber im Podcast zu sein? Ich weiß ja, dass du es immer total liebst, um im Vordergrund zu stehen.
Also für mich ist das ganz, ganz ungewohnt, hier heute zu sein im eigenen Podcast. Ich bin zwar öfters mal interviewt worden, aber so im eigenen Podcast noch nie. Es war ganz komisch, nicht vorzubereiten und nicht also irgendwie einem anderen Menschen mich vertiefen zu dürfen, wie es bei uns immer der Fall ist, wenn wir den Podcast haben. Aber ich freue mich drauf, denn man lernt immer aus den Fragen, die die anderen Menschen stellen. Und ich bin gespannt wie ein Bogen, was du heute alles von mir wissen willst.
Ja, da kannst du gespannt sein. Ich habe auch nochmal viel über dich gelernt und über die ganzen Facetten. Aber vielleicht mal die 2 Punkte, die ich auch in den Fun Facts aufgegriffen habe. Da bin ich jetzt schon interessiert. Welcher Prinz war das denn und was hast du ihn dann eigentlich gefragt?
Es war ein Prinz von den Emiraten und es war so, dass ich als Studentin nur für jedes Interview bezahlt worden bin. Okay. Und wir mussten immer dann bestimmte Leute aus bestimmten Kategorien anhalten und am Ende sucht man dann einen ganz jungen Menschen, der ganz viel verdient und ich habe mich vor Harrods hingestellt. Und als Studentin war mein Ziel, bezahlt zu werden und ich sah einen jungen Menschen in einem Nadelstreifenanzug mir entgegenkommend. Und es ging um einen arabischen Führer von London. Mhm. Und ich habe gedacht, der könnte ja daher kommen. Und ich habe ihn gefragt und ich habe gesagt, ich bin Studentin. Ich verdiene jetzt mein Geld mit Interviews. Darf ich Ihre Zeit stehlen? Weil ich werde nur mit jedem Interview bezahlt. Und er war sehr nett und machte das dann durch. Und am Ende fragt man, wer das ist. Und ich wollte gerade ansetzen zum Fragen und dann hielt so eine riesen Limousine an. Und dann ging so ein Elektrofenster runter und dann schrie ein Mensch raus, Exzellenz. Und in dem Moment fing der Mann an zu erzählen, wer er ist. Und er war ein Prinz von den Emiraten. Und ich habe ihn dann gefragt, ob ich seine Telefonnummer auch haben darf, weil wir wurden stichprobenmäßig überprüft, ob wir wirklich die Leute angehalten haben. Und ich war mir ziemlich sicher, dass die beim British Market Research Bureau nicht glauben, dass ich einen Prinzen dann interviewt habe. Und so haben wir auch seine Telefonnummer erhalten.
Tolle, tolle Story und mich wundert es irgendwie nicht. Ja, man kann dir einfach keinen Wunsch abschlagen, weil du es einfach immer charmant machst. Ein weiteres Beispiel dafür. Anne, ich habe auch gelernt, dass du Gedichte gern schreibst. Jetzt hatte ich mir eigentlich überlegt, dass du uns beglückst mal mit einem Gedicht, aber das wollte ich dir jetzt ersparen. Deswegen gleich mal so ein bisschen der Twist in Richtung Digitalisierung. Was haben denn Gedichte, ja, was ja eigentlich so ein bisschen was Altes, was Konservatives ist, was haben die denn vielleicht mit den Kompetenzen der Zukunft oder mit der Digitalisierung zu tun? Gibt es da aus deiner Sicht vielleicht irgendwie eine Überlappung, so ganz spontan?
Ja, also ich glaube schon, also Gedichten haben für mich also nicht was Konservatives, sondern etwas Faszinierendes drin. Wenn ich Prosa schreibe, zwinge ich Menschen, etwas zu folgen, was ich schreibe. Wenn ich Gedichte schreibe, kann jeder da hineindenken, das, was ihn fasziniert. Und da finde ich an Gedichten, dass man wirklich dann diese Faszination für das Neue, für das Entdecken, für das Unterwegssein, aber auch für das Einpolen von sich selber, sich selber kennenlernen. Und ich glaube, in der digitalen Transformation lernt man, wenn man über seine Grenzen geht, wenn man wirklich eine Faszination fürs Lernen entwickelt, lernt man mehr über sich selber als über das Thema selber. Auch wenn jetzt dieser Lerngewinn beim Thema also riesengroß ist, lernt man, dass man selber das kann, dass man selber mit Neuem umgehen kann, was man sich vorher nicht zutraut. Und das finde ich also bei den Gedichten wunderbar. Und falls du da eine kleine Kostprobe haben möchtest, kann ich dir spontan
Ja, auf jeden Fall. Ja, klar, schieß
ein
los.
Gedicht geben auf Englisch.
Unbedingt.
Da gibt es ja eins von mir, ja, jetzt fällt es mir gerade weg. Vor lauter Aufregung, ich bring's dir später.
Ja, wir bauen es später ein. Genau, du sagst dann bitte, wenn wir das Gedicht noch einbauen. Aber wäre natürlich sehr schön. Sag mal, du bist Engländerin, ja, und hast auch fast immer in einem internationalen Kontext gearbeitet. Was hat dich denn eigentlich dann nach Deutschland geführt?
Also viele, viele verschiedene Sachen. Also fangen wir mal an mit. Es war ein Pflichtteil meines Studiums, ein Jahr lang in Deutschland zu sein. Und ich hatte die Ehre, in Cochem an der Mosel beim Gymnasium Sprachassistentin zu sein und auch Deutsch von der anderen Seite zu lernen. Also ich musste Moselfränkisch ziemlich schnell lernen, um dort irgendwie doch zu kommen. Das fand ich auch sehr, sehr schön, das zu machen. Und wie es halt immer in meinem Leben ist, lief es anders, als es dann geplant war. Da ist ein Lehrer Europaabgeordneter geworden und dann durfte ich in verschiedenen Klassen hineingehen und dort die Kinder richtig unterrichten, bis zum Abitur hinauf. Da waren zwei Schüler in der Abiturklasse älter als ich. Das
Wow.
war sehr, sehr schön. Und in dem Jahr habe ich meinen Ex-Mann kennengelernt, der mich dann später in 1985 importiert hat.
Ah, importiert, okay. Eine Importware sozusagen.
Genau.
Okay, sehr gut. Jetzt hast du natürlich deinen ganz eigenen Blick dann auch auf Deutschland, einfach weil du eine andere Perspektive hast. Was ist denn aus deiner Sicht so die größte Stärke und die größte Schwäche Deutschlands oder vielleicht sagen wir auch der Deutschen, die du so im Laufe der Zeit beobachtet hast? Vielleicht hat sich das ja auch verschoben, aber was ist so deine Einschätzung dazu?
Also ich würde mal sagen, es gibt ja eine Schwäche von den Deutschen, die mir immer wieder aufgefallen ist über die Jahre, die mich furchtbar aufregt. Die Deutschen unterschätzen sich immer. Also
Was die? Sie jetzt hast du
sie unterschätzen sich immer.
unterschätzen sich.
Ja, sie
Okay.
sind immer sehr gut im Reden von dem, was andere Länder gut können und verstecken sich hinter alten Tugenden wie Qualität und so weiter und so fort. Aber diese Innovationsmöglichkeit, die bei Deutschen drinsteckt, wenn man die Geschichte auch kennt, das sehen sie nie. Oder diesen Umgang mit schwierigen Situationen. Deutschland hat immer wieder über die Jahre bewiesen, dass Deutschland immer wieder neu anfangen kann. Und das vergisst man. Es ist für mich irgendwie ein Rätsel, warum dann Deutschland Angst vor dem Neuen hat. Neuerdings, wenn man jetzt nur im Gedanken ein Thema angeht. Wenn es ein Land ist, das es immer wieder konnte. Die meisten großen deutschen Firmen wurden in schwierigen Situationen gegründet und wurden richtig erfolgreich. Und das vergisst man. Ich glaube, dass auf der anderen Seite, also eine ganz große Schwäche, die wirklich für mich stimmt, ist, dass Deutschland dazu tendiert, alles zu zerreden. Also, zu reden und reden und reden und reden und reden. Und Themen haben irgendwie so eine Halbwertszeit in Deutschland, die länger ist als die Atomstäbe, die wir dann verstecken wollen manchmal. Ich würde mir wünschen, dass man sich traut, das gleich umzusetzen, auf die Gefahr hin, dass irgendetwas schief gehen könnte und darauf zu vertrauen, dass diese andere Tugend mit schwierigen Situationen umgehen, dann auch sich einschaltet unterwegs. Das finde ich ist schwierig. Also die nächste Arbeitsgruppe, die nächste Talkshow, ja, das finde ich immer so schade. Und ich finde, im Land der Dichter und Denker ist es schön zu dichten und zu denken. Aber es ist auch gut, wenn man dann auch irgendetwas voranbringen kann.
Ja, das ist dann so ein bisschen die German Angst auch, die du da irgendwie ansprichst, die ja mittlerweile leider auch ja schon ein geflügeltes Wort ist. Ja, wenn du nicht mehr weiter weißt, gründest du einen Arbeitskreis. Auch das ist ja so ein Spruch, der leider immer konkreter wird. Gibt es auf der anderen Seite vielleicht auch ein Skill, den du während deiner Zeit hier in Deutschland gelernt hast, den du vielleicht woanders nicht gelernt hast? So, weil du ihn hier brauchst, um zu überleben, oder vielleicht auch, weil sich es einfach so entwickelt hat, gibt es da vielleicht was?
Wenn ich jetzt drüber nachdenke, also ein Skill, würde ich mal sagen, qualitativ zu prüfen, was man macht, in aller Tiefe. Das gibt es und es gibt ja auch, was ich immer faszinierend finde und ich auch, also in einer Gruppe mit zwei alten Frauen, die 75 waren, die mich besucht haben, auch gelernt habe zu sehen. Diese Möglichkeit zu lernen, dass Rolltreppen rauf und runter fahren können. Also dieses bilaterale Denken, das ist etwas, was wirklich ja urdeutsch ist für mich.
Okay. Und wenn du jetzt mal so ein bisschen Deutschland und England vergleichst in Bezug auf deine Heim- oder Bezug nehmend auf die digitale Transformation, gibt es Dinge, die da offensichtlich da oder da besser oder schlechter sind?
Ich denke, dass man in Großbritannien viel bereiter ist, Neues zu probieren und dass man das Risikodenken nicht so hoch bewertet wie in Deutschland. Ich meine jetzt nicht, dass man fahrlässig ist, sondern dass man manchmal gesunden Vergleich hat zu dem, was die Gefahr wirklich bedeutet. Weil ich sage es mal so, wenn wir jetzt so sehen, eine Kanzlei zum Beispiel kann ja angegriffen werden in echt, indem jemand die Tür aufbricht. Ein Firewall ist nichts anderes als ein Schloss vor der Tür und ein Schloss reicht normalerweise. Es hat bislang immer gereicht im Gedankengut der Menschen. Und dieses andere, also sage ich mal, ein digitales Schloss ist natürlich nicht perfekt. Anderes Schloss ist es aber auch nicht. Und ich denke, da traut man drauf in England, dass man die Kriminellen bekommen wird und dass man digitalisieren darf mit dem Gedankengut, dass nicht alle kriminell sind. Ich gebe mal ein Beispiel, wenn ich meinen britischen Pass beantrage. Ich bin ja habe beide Staatsangehörigkeiten seit Brexit, aber wenn ich den britischen beantrage, dann darf ich das alles digital machen. Komplett digital. Und dann wird es mir per Post geschickt. Ich schicke das Foto digital, die wandeln das alles um. Ich muss in keine Schlange stehen bei irgendwelchen Konsulaten oder bei irgendwelchen Behörden in England. Das wird mit der Post geschickt und aus die Maus. Ich bekomme das. Und das finde ich, ist schon eine andere Art, Digitalisierung zu betrachten und auch gesund.
Jetzt bist du ja, wie gesagt, seit ungefähr 85 so mehr oder weniger in Deutschland. Was ist da passiert, dass das verloren gegangen ist? Also eigentlich steckt es ja schon so ein bisschen in der DNA hier im Land drin, dass man eben tüftelt, macht, ausprobiert und so weiter und eben auch ein bisschen besessen ist, um Probleme zu lösen. Und heute hat man das Gefühl, dass wir nicht mehr die Probleme lösen, sondern über die Probleme sprechen, ohne aber wirklich an den Lösungen zu arbeiten. Jetzt bin ich selbst eben 85 erst geboren, aber vielleicht kannst du so ein bisschen eine Beobachtung da auch zeichnen, dass man sagt, da hat sich was verändert oder ist das gar nicht so richtig offensichtlich, so in der Mentalität, im Umfeld?
Also ich glaube mal, es gibt ein grundsätzliches Problem in Deutschland, und das ist, dass durch die geschichtlichen Vorkommnisse es so war, dass Deutschland von null anfangen musste, und alles immer bergauf ging. Es geht ja, kann ja nur bergauf gehen, wenn alles
Am
irgendwie
Boden ist.
am Boden ist. Und dass man dadurch nicht, ja, jahrzehntelang nicht gelernt hat, dass es mal anders sein kann, dass es mal schwierig werden kann, dass es mal sein kann, dass man aufkreuzen muss und einen anderen Weg finden muss. Und dass dadurch also ein unheimlicher Perfektionsdrang und Perfektionsanspruch entstanden ist, die Menschen versuchen dann auch voranzubringen. Man sieht es in der Schule, also ich kann direkt vergleichen, wie die Schulen bei uns in England gewesen sind, als ich damals da war. Da war dieses Scheitern nicht so schwierig. Es war, wir haben Noten bekommen für das Probieren. Und ich finde, dass dieses Probieren immer weniger wird, weil der Mensch dann immer getrieben ist, von was bedeutet das in meiner Wahrnehmung, in meiner eigenen Wahrnehmung von mir, wenn ich dann vorangehe, und in der Wahrnehmung von den anderen von mir.
Wir sprechen gleich noch ein bisschen mehr über das Scheitern, aber du hast gerade diesen Punkt mit den Noten gebracht. Meinst du, das wird ja auch in Deutschland aktuell ein bisschen diskutiert, es würde was bringen, dass man jetzt überall so auch Noten abschafft und so, oder jetzt beim Fußball wird jetzt diskutiert, dass man dann keine Tor, nee, also dass man keine Tabelle mehr hat, keine Gewinner und Verlierer mehr hat. Siehst du das positiv?
Nein, also ich finde nicht, dass die Lösung die ist, dass man alle Strukturen aushebelt, die da sind. Die Lösung ist, dass man den Umgang mit den Sachen dann auch verändert. Ich gebe auch da ein Beispiel. Wenn meine Kinder etwas nach Hause gebracht haben, sei es, ja, wie geschehen diese Woche, eine Eins. Und ich sehe dann irgendetwas, was nicht richtig gemacht worden ist. Dann frage ich ja immer, welche Aufgabe, also was hast du gelernt aus dem, was jetzt hier korrigiert ist? Siehst du, dass der Lehrer sein Wissen geschenkt hat? Er hat dir da drauf geschrieben, dass es falsch ist. Er schenkt dir was, nimm das Geschenk an. Und wenn es eine 5 ist, dass man dann auch sagt, okay, das zeigt dir, dass du etwas noch lernen kannst. Es zeigt dir nicht, dass du schlecht bist und dass du es nicht kannst. Es zeigt dir, dass du noch etwas lernen kannst. Und ich glaube, das brauchen wir. Ich habe jetzt 3 Kinder, wie du weißt, und habe 3 verschiedene Schulsysteme erlebt. Einmal mit Korrektur in der Grundschule von der Rechtschreibung, einmal ohne, einmal mit einem Zwischending in den ersten 2 Jahren. Es hilft keinem Kind nicht zu wissen, ob es richtig ist oder falsch ist, was es macht. Was dem Kind hilft, ist sein Selbstwertgefühl nicht nach unten zu reduzieren, wenn es mal nicht klappt. Und das setzt sich immer fort. Das ist auch im Berufsleben, wenn man Menschen liebt, wie ich, und man beobachtet. Es gibt viele Menschen, die dann irgendwie so ganz tief einatmen, während erzählt wird, dass was Neues kommt, weil sie fürchten, dass sie dann scheitern könnten daran und die anderen würden es sehen und dann würden sie für inkompetent gehalten werden. Und das muss weg. Und ich denke, das ist das, was wir abtrainieren müssen, und zwar von Anfang an. Und um das zu schaffen, muss man ein Selbstwertgefühl von einem Menschen stärken. Und auch im Bildungssystem, das als eine von den großen Säulen wirklich so einräumen, Selbstwertgefühl zu haben, Neues zu probieren und das Scheitern als etwas zu sehen, das ein Geschenk ist.
Ich hoffe, dass ganz viele Bildungspolitikerinnen und Politiker jetzt zuhören und die richtigen Schlüsse draus ziehen oder dich dann im Anschluss einladen und sich dann nochmal wirklich briefen lassen. Denn ich glaube, du hast vollkommen recht, dass das, ja, dass es diese menschzentrierte Perspektive braucht, auch diese positive, auf die Chance ausgerichtet, dass man sich weiterentwickeln kann und dass ein Fehler eben ja kein Makel ist. Wunderbare Überleitung. Das sehr berühmte Wirtschaftsmagazin Brand 1 hat ja verschiedene Sachen mit dir gemacht und auch viele andere Magazine haben tolle Berichte über dich gemacht. Aber ein Beitrag ist mir ins Auge gestoßen, denn da stand glücklich gescheitert. Ja, glücklich gescheitert. Und für viele ist das wahrscheinlich erstmal so ein bisschen, hä, was ist denn das für eine Überschrift? Und dementsprechend möchte ich dir mal die Möglichkeit geben, das zu erläutern. Kann man wirklich glücklich scheitern? Und wenn ja, wie geht das? Hast du da vielleicht eine Anleitung für uns? Ich glaube, da wären viele interessiert.
Also jetzt kann man sagen, es ist wie bei allen Sachen, was versteht man unter glücklich?
Ja, guter Punkt.
Das ist wirklich so ein Punkt, den man überlegen muss. Wenn man scheitert in der Form, wie ich gescheitert bin, also man muss es wirklich sagen, katastrophal, alles verloren, kein Geld haben mehr, alles weggenommen, was ich hatte. Die Rente war weg, die Wohnung
war
weg.
Es war ja auch eine private Insolvenz, ne?
Es war eine private Insolvenz.
Genau.
Alles tut die Kompletti weg. Wäre es gelogen zu sagen, dass man in dem Moment, wo es passiert, vor Freude dann sich totlacht. Ne? Also das war es nicht. Es war schwierig. Aber es gibt ja in solchen Situationen eine, sag ich mal, Aufforderung, die man an sich selber stellen kann. Und das ist herauszufinden, was man noch hat. Und ich musste alles abgeben bis zum Existenzminimum. Ich habe ziemlich schnell festgestellt, dass das Lachen nicht gewendet wird. Und dass wenn man dann auch das Lachen nicht verlernt, man sich selber auch damit aufbauen kann. Und da meine ich nicht, dass man dann losrennt und etwas sucht, worüber man lachen kann, sondern die Sachen, die einen zum Schmunzeln bringen, dass man die nutzt für sich selber. Und im Laufe der Zeit, wenn man scheitert, kann man sagen, man lernt etwas über sich selber, was man vorher nicht gewusst hat. Also hätte man mich vorher gefragt, hätte ich gesagt in dieser Phase, ich gebe auf, ich verstecke mich, also das schaffe ich nicht. Und so allmählich sieht man, was man dann tatsächlich macht. Und dann kann man richtig glücklich sein, dass man sich selber falsch eingeschätzt hat, dass man wirklich dann in Aktion tritt und dass man etwas bewegen kann. Da kann man glücklich sein, dass man dann in der Lage ist, etwas zu verändern. Ich erlebe es also im Freundeskreis jetzt gerade mit der schweren Lage, mit 1000 Millionen Krisen, die auf uns eingestürzt sind in der Post-Corona-Zeit, dass viele Menschen dann sagen, ich kann nichts dran ändern. Der Meinung bin ich nicht. Der Staat sind wir. Also das sind wir. Wir können was ändern. Und wenn wir nicht anfangen, in unserem eigenen Umkreis etwas zu verändern, kann sich das nicht auch fortsetzen. Also, und das schätze ich mich glücklich, dass ich gesehen habe, dass das funktionieren kann. Also es hat zu mir jeder gesagt, also du kannst doch nicht dein Visage auf ein Buch tun, wo Insolvenz draufsteht. Und ich habe immer gefragt, wie bricht man ein Tabu, wenn man sich nicht zeigt? Und die haben gesagt, du wirst abgestempelt sein. Niemand wird dich jemals arbeiten lassen. Und ich bin jetzt also mehr als 20 Jahre weiter und kann sagen, das hat niemals gestimmt. Und glücklich bin ich auch, wenn man vor diesen Scheitern steht, malt man sich aus, alles, was passieren kann. Also bei mir war es ein Riesenberg von Sachen, ging ganz bis hin in meiner Gedankenwelt dazu, dass ich als alleinerziehende Mutter meine Kinder verliere, weil ich sie nicht ernähren kann, weil ich kein Geld habe. Trifft nicht ein. Nicht alles von dem, was man sich ausmalt in einer Situation, wo etwas schief gegangen ist, trifft ein. Und ich schätze mich glücklich, dass ich gelernt habe, die Probleme zu lösen, die tatsächlich kommen und nicht die, die ich mir ausgemalt habe.
Jetzt hast du, also ich finde es zutiefst beeindruckend, weil du sagst das immer so entspannt und leicht und ich glaube, für viele ist das gar nicht so entspannt und leicht, vielleicht auch, weil sie ein anderes Naturell haben. Du hast, glaube ich, ein sehr starkes, positives Naturell und wahrscheinlich ist es auch für dich deswegen möglich, dass du immer so ein bisschen mit dem Augenzwinkern sagst, du bist fürs Scheitern ausgezeichnet. Ja, finde ich auch immer so eine schöne Aussage, wenn du dich vorstellst und das regt aber auch wiederum zum Nachdenken an, nicht nur bezugnehmend auf den Satz zuvor, kann man glücklich scheitern, sondern was ist eigentlich Scheitern? Also und wann wird abgerechnet? Also man lebt ja eine ganze Zeit. Und wenn dann zwischendurch, war das dann schon das Scheitern oder war das nur eine Anekdote, die wieder zu was anderem geführt hat? Also deswegen nochmal ganz konkret die Frage, was ist eigentlich Scheitern für dich?
Scheitern, ja, ich sag mal als Engländerin beantworte ich die Frage und dann beantworte ich sie, wie das hier gesehen wird. Als Engländerin ist das Scheitern, wenn man nicht wieder aufsteht, wenn man verloren hat. Dann ist es zu Ende und man ist komplett gescheitert. Das tatsächliche Scheitern ist aber für mich, wenn ich an eine Grenze geführt werde und lernen muss, außerhalb von meinen eigenen Denkmustern mich zu bewegen, außerhalb von der bekannten gesellschaftlichen Denkmustern und sehen kann, wie ich mich zurechtfinde, sozusagen am Pfadfinder in der Dunkelheit des Neuen. Ja, das ist für mich eine Scheitererfahrung. Ich finde es immer sehr spannend, wenn man mit Scheitern zu tun hat. Scheitern kommt aus der Seglersprache. Obwohl ich überhaupt nicht segle, musste ich natürlich neugierig, wie ich bin, damals auch recherchieren und habe festgestellt, weil ich dachte, wenn Scheitern aus dieser Sprache kommt, gibt es vielleicht beim Segeln was anderes, was man lernen kann. Tatsächlich ist es auch so. Früher war das so, dass die Leute im Segelboot, wenn sie dann Gegenwind hatten, ein Riesenproblem gehabt hätten. Die wären ja alle verhungert, wenn sie versucht hätten, weiter in diese Richtung zu segeln, weil das geht nicht. Also wenn dann der Wind zu stark ist, bleibt man stehen. Und wenn man nicht genug Proviant an Bord hatte, dann war es das. Und die Segler, die haben gelernt, aufzukreuzen. Also, dass sie an ihr Ziel kommen. Also einfach ihre Richtung zu wechseln. Und dann sind sie aber trotzdem ans Ziel gekommen. Und das ist für mich ein Geheimrezept. Also immer wieder, wenn man dann das Gefühl hat, etwas ist zu Ende. Es muss nicht zwingenderweise ein Ende sein, auch wenn Karl Valentin gesagt hat, dass, der Anfang das Ende von der anderen Seite ist. Ist das wirklich so, dass man weitergehen kann? Manchmal muss man das Ziel aber auch ändern unterwegs. Und ich finde, Scheitern ist eine Lernerfahrung, die man gut brauchen kann in jede Wandlungssituation, in der digitalen Transformation auch. Was, wenn es nicht funktioniert, so wie ich es mir vorgestellt habe, dann ist es nicht die Frage, dass es zu Ende ist. Was kommt dem nah, was ich erreichen wollte? Denkmustern ändern.
Total spannend und auch so, wenn ich drüber nachdenke, so mit dem Segeln, das Ruder rumreißen, vielleicht kommt das auch so ein bisschen aus diesem Bereich, also kann man vielleicht einiges ableiten. Du hast jetzt schon so ein bisschen beschrieben, also man muss dann eben eine richtige Entscheidung treffen, man muss sehr viel reflektieren, man muss das irgendwie unaufgeregt machen. Deswegen jetzt mal auch Bezug nehmend hier auf unseren Podcast, was für Skills braucht man denn, um gut zu scheitern? Ja, oder sollten wir lieber über Skills sprechen, mit denen man nicht scheitert, ja? Also das ist ja so aktuell auch wieder so eine Diskussion, ja, was muss man tun als Entrepreneur, um nicht zu scheitern? Oder ist das vielleicht sogar sozusagen zwei Seiten der gleichen Medaille?
Für mich ist das eine ungesunde Einstellung, zu glauben, es gäbe ja eine Welt, in der man Scheitern komplett ausradieren kann. Das gehört nicht zu Menschen, also das gehört nicht zu der Welt an sich. Es gibt immer Situationen, wo man scheitern kann. Das gesagt, finde ich das natürlich gut, dass man versucht zu minimieren, dass der Obergau dann auch irgendwann mal passiert, indem man lernt von dem, was anderen Menschen gemacht haben. Ich habe über die Zeit gelernt von anderen Menschen, dass ein ganz guter Weg mit Scheitern umzugehen, ein Skill, den man haben muss, ist, von den anderen Gescheiterten lernen wollen. Ich saß mal im Zug mit jemandem, da hat ein Veranstalter mir ein Ticket erste Klasse gegeben. Und ich saß erste Klasse im Zug und der Geschäftsmann mir gegenüber hat gesagt, was machen Sie beruflich? Eine ganz tolle Frage, wenn man dann gerade alles verloren hat. Dann habe ich zu ihm gesagt, ich bin beruflich pleite und Sie? Und dann hat er gesagt, dass er, habe ich ihm erzählt, ich habe ein Buch dazu geschrieben und dann hat er gesagt, wo kriege ich dieses Buch her? Es stellte sich heraus, dieser ganz erfolgreiche Geschäftsmann leitet ein optisches Werk mit mehreren hundert Leuten und holt sich also dreimal im Jahr Leute hinein, um zu erzählen, was schiefgegangen ist, verschiedene Berater, was bei anderen Unternehmen schiefgegangen ist, dass er dann auch davon lernen kann. Was ich sehr spannend finde in einer Welt, wenn man dann in die Buchhandlung geht, wo jedes Buch mit dem Titel Erfolg mit anfängt. Also, das ist eigentlich ein ganz, ganz
Stimmt.
großer Skill, dass
Richtig.
man lernen muss von dem, was schiefgegangen ist. Und das andere ist wirklich, also ein Skill, den man haben muss, finde ich, in Unternehmen, gerade für die digitale Transformation, ist, dass man sein Scheitern der Allgemeinheit zur Verfügung stellt, dem Team zur Verfügung stellt. Weil wenn wir jetzt alle vor uns im geheimen Kämmerlein scheitern, verliert das Team einen Lerneffekt, das einen schneller machen kann für die digitale Transformation. Also ich erkläre es immer, wenn man im Wald geht, gibt es da verschiedene Bäume und man bleibt nie im Baum stehen, der gerade ist. Man bleibt an dem Baum stehen, der anders aussieht,
Ja,
der
das
mal
stimmt.
vielleicht einen
Das
Ast im
stimmt.
Sturm verloren hat. Wenn ein Baum einen Ast im Sturm verliert, fällt der Ast zu Boden und im Laufe der Zeit zersetzt er sich, wenn er nicht weggeräumt wird, befruchtet den Boden für alle Bäume. Also auch für den eigenen Baum. Und ich glaube, dieser Ast, den müssen wir hinlegen in unseren Teams und sagen, guck mal, ich bin gescheitert. Das ist, wenn ich jetzt Vorträge halte in Unternehmen, der Grund, warum ich keine Vorträge halte. Also wirklich, ich weige mich, wenn ein Unternehmen sagt, es gibt kein Top-Management, das bereit ist, auf die Bühne zu gehen und zu erzählen, was sie falsch gemacht haben, dann gehe ich nicht hin, weil das ist für mich eine Alibi-Veranstaltung. Ich finde, Fehlerkultur, Resilienz, Resilienz ist ein Muskel, das muss man trainieren und man muss es trainieren mit echten Beispielen.
Das war jetzt tatsächlich auch meine Frage. Wie kann man das denn lernen? Weil das, was mich wirklich eben stört, und das passt zur Diskussion, die wir vorher hatten, dass in Deutschland eben so viel Risikoaversität eigentlich da ist, obwohl ja das Thema so stark platziert wird. Kann man scheitern? Kann man Resilienz wirklich lernen und das operationalisierbar machen? Also man kann es, ich weiß es ein bisschen, ja, weil wir ja auch so Lerninhalte dazu machen, aber vielleicht kannst du es nochmal erklären. Was braucht es dazu, dass die Leute das wirklich lernen? Ein Punkt war echte Beispiele.
Ja, also der wichtigste Punkt ist Mindset.
Ja.
Also, und Mindset erreicht man nur über die Emotionalität von den Menschen. Also man muss erstmal die Menschen emotionalisieren, dass sie hören, was das Schlimmste ist, was passieren könnte, dass sie das Gefühl haben, oh Gott, hoffentlich passiert mir das nicht. Und sie dann irgendwie bereit sind, darüber nachzudenken, dass das aber nicht zum Obergau geführt hat, dass ich es zulassen darf, dass ich dann anfangen kann, mich zu überprüfen. Erst dann kommen die Lerninhalte, die Übungen, die man dann auch hat, richtig zum Zuge, weil ich wirklich bereit sein muss, mich selber nicht so wichtig zu nehmen. Ich habe jetzt auch das Gedicht, also
Okay, dann schieb mal das
genau,
Gedicht ein.
also
Perfekt.
nur ein paar Zeilen ist Englisch, also A mirror softly shining, what do you see? You have no being when all I see is me. Why are you so shallow, reflecting every glance without thought or shadow, without a single chance to be what's got to be, to let the world go by without reflecting me? Geht auch
Wow.
darum, sich
Geht auch wieder in die Richtung, ja? Okay,
nicht
kann.
wirklich so wichtig zu nehmen, weil es ist jetzt nicht, ja, dieses Lernen von Resilienz ist nicht irgendwie, wie lerne ich ein Übermensch zu sein, ist eher, wie lerne ich dazu zu stehen, dass ich ein Mensch bin.
Da vielleicht noch kurz eine Zwischenfrage. Die Gedichte veröffentlichst du die irgendwo? Findet man die irgendwo?
Nein, ich habe sie nicht veröffentlicht. Ich
Okay,
habe
also by
sehr, sehr
request
viele
only.
geschrieben. Sehr, sehr viele geschrieben. Meine Tante hatte die mal losgeschickt, ohne mein Wissen. Und ich habe das zurückgepfiffen, weil das mein Tagebuch war.
Okay, wow.
Also da sind die Sachen drin, die man nicht erkennt, also in viele von denen nicht erkennt, aber das ist mein Tagebuch gewesen.
Ich will noch mal ganz kurz diesen Spannungsbogen zwischen Scheitern und Insolvenz herstellen. Ja? Was hat sich seit deiner Zeit getan. Wir sind jetzt im Jahr 2023. Wo steht Deutschland beim Thema Insolvenzrecht, Scheitern? Ich meine, das ist eine große Frage, aber mal so vielleicht zwei, drei Schlaglichter. Hat sich da was getan oder haben wir immer noch ähnliche Probleme wie zu deiner Zeit?
Also ich sage mal Folgendes: Insolvenzrecht hat sich bewegt, dass die Zeit kürzer ist, als es mal gewesen ist. Dafür hatte ich ja auch mitgekämpft. Die Einstellung, die hat sich aber leider wenig geändert, meiner Meinung nach. Es geht immer einher mit dieser Geschichte, dass ein Mensch sein Unkönnen bewiesen hat, wenn er dann scheitert. Und das hat eine enorme Auswirkung auf das Gründungsverhalten im Land. Dass man, also es ist natürlich so, wenn ich dann irgendwie geächtet werde, wenn ich dann scheite, warum sollte ich dann auch gründen wollen, auf die Gefahr hin, dass ich etwas dann auch verlieren könnte. Und ich glaube, diese Einstellung, ja, okay, ich kann zu den Fuck-Up Nights gehen, die gegründet worden sind in 2011, aber das ist jetzt also nicht für mich nicht ein echtes Umgehen mit Scheitern. Ein echtes Umgehen ist, dass ich dann auch sage, ich will, dass Leute gründen, ich will, dass Leute etwas probieren. Ich habe verstanden, dass neue Ideen scheitern können. Ich habe verstanden, dass von 10 Firmen, die gegründet werden, in 5 Jahren nur 8, also 2 davon wirklich dann noch da sind. Eine super Firma und eine mittelmäßige Firma. Aber ich habe gleichzeitig verstanden, wenn die Leute das nicht machen, dass unsere Wirtschaft nicht nach vorne geht. Ich denke mal, es muss sich noch einiges tun, auch in unserem Umgang mit Politikern. Sie scheitern, sie werden geächtet. Und für mich ist das so, natürlich will ich einen Politiker haben, zu dem ich Vertrauen haben kann. Ich würde aber auch ganz gern mal erleben, Politiker, die ehrlich sein dürfen, die einfach authentisch sein dürfen, zu denen ich Vertrauen haben kann, vorangehend. Und das ist ein ganz großer Punkt. Wie sehr vertrauen wir Menschen, die mal gescheitert sind? Jetzt gehen wir weg von der finanziellen Situation, ob irgendjemand denen Geld gibt zum Weiterarbeiten. Das ist ja in der Art und Weise, wie der Sprachgebrauch in diesem Bereich ist, überhaupt nicht verankert. Ein Gesetz, das mit Schuldner anfängt, mit Schuld, das hat nicht verstanden. Natürlich hat jemand irgendetwas gemacht, einen Fehler gemacht, aber es hat nicht verstanden, dass er nicht per se in der Lage ist, zu lernen. Und ich würde mir wünschen, ein Gesetz dann, das auch sagt, ich schaue ja alles an, wie es tatsächlich ist. Wie viel Geld kriegen zum Beispiel Gläubiger aus einem Insolvenzverfahren? Was nicht, weil das Verfahren so lang ist, dass es mehr Geld kostet, als dass es dann auch rauswirft. Und es müsste eigentlich wirtschaftlich gesehen Hauptziel sein, dass die Gläubiger möglichst viel Geld bekommen.
Absolut. Ja.
Es muss volkswirtschaftlich so sein, dass ein Entrepreneur, der gescheitert ist, sofern er kein kriminelles Scheitern hingelegt hat, möglichst schnell wieder auf die Füße kommt, damit er dem Sozialsystem nicht zu Last fällt. Es muss im Innovationsbereich innerhalb von Unternehmen und auch innerhalb von Startups und so weiter und so fort, muss es in unserem Interesse sein, dass das Lernen aus dem Scheitern schneller umgesetzt wird, in neuen Unterfangen untergebracht wird, damit wir ebenso schnell sind wie in der Welt außen. Wir verlieren immer mehr Fahrtwind mit der Innovation, weil unsere Einstellung zum Scheitern so brutal ist. Auch zum Insolvenz brutal. Es hält die Menschen komplett auf und friert die ein, was nicht gut ist. Es gibt so viele Menschen, die davon profitieren können, wenn das, was in Deutschland an Patente gibt, tatsächlich umgesetzt werden würden. Und zwar zeitnah. Dieses Gefühl, ich muss prüfen, 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 es muss perfekt sein, bevor es rauskommt, das muss weg. Weil sonst haben wir keine Chance in diesem Innovationswettrennen. Und deswegen finde ich, also, dass ein super Skill, den wir brauchen, sind Role Models bei den bei den Führungskräften, die sagen, ich erwarte von dir, dass du scheiterst. Wenn du jetzt nicht scheiterst in diesem Jahr, dann bist du hier falsch, weil dann hast du nichts Neues probiert. Das wäre mein Wunsch an die Wirtschaft. Also KPI scheitern.
Kann ich nur unterschreiben, wäre eigentlich so einfach und so naheliegend, aber bisher sieht man da trotzdem, dass eigentlich so thematisiert wird, immer noch sehr viel, ja, Alibi, und ich gebe dir auch recht mit entsprechenden Fuck-up-Nights und so weiter, das ist alles nett, aber es setzt eigentlich nicht beim Kern des Problems an. Und du hast auch gerade noch den Begriff Role Model gesagt, und du bist für mich auch zweifelsohne ein Role Model, du bist eine erfolgreiche, berufstätige Frau, die auch noch Mama ist und ich weiß, mit großer Leidenschaft Mama ist, und du thematisierst es aber nicht wirklich, was ich irgendwie sympathisch finde, weil das für dich so alles, das hat so eine Natürlichkeit. Aber jetzt nochmal bezogen auf das Scheitern. Scheitern Frauen anders als Männer?
Jein. Also ich würde mal sagen, das Endergebnis wirtschaftlich gesehen ist eigentlich das gleiche, wenn man eine Insolvenz anschaut. Die Art und Weise, wie Frauen im Unternehmen scheitern, im Umgang mit anderen Menschen scheitern, ist anders, weil eine Frau einen Maßstab an sich hat, der einen erhöhten Maß an Perfektion beinhaltet. Im Vergleich zu Männern, das gesagt, gibt es auch viele Männer, die dann ja, ihr Leben lassen am Scheitern, weil viele von den Berufskammern sie ausschließen, wenn sie scheitern und diese Versorgegen, den man dann auch hat, stark angegriffen wird. Ich denke, eine Frau traut sich oftmals nicht wieder rauszukommen mit dem Scheitern. Du hast es angesprochen mit Kindern. Ich finde, das ist eine unserer großen Aufgaben als Gesellschaft, unsere Kinder das Scheitern beizubringen. Also nicht immer zu sagen, es geht weiter, wenn du A, B, C, D machst, sondern zu sagen, schön, dass du gescheitert bist. Jetzt siehst du, etwas, was du anders machen kannst. Was hast du daraus gelernt und was hast du jetzt vor? Also, das finde ich, also ist eine Kernaufgabe in der Erziehung. Und ja, es ist auch sehr, sehr wichtig.
Kann ich nur so unterschreiben. Ja, also auch wenn man als Kind vielleicht zu verwöhnt ist und das nie erlebt hat, wird man sich schwer tun, eine gewisse Resilienz dann auch zu erzeugen in schwierigen Zeiten.
Ja, ich würde gerne noch kurz was
Ja,
dazu
gerne.
sagen, weil ich wirklich, also ich hatte mal 10 Jahre lang einen Verein namens Big Bleib im Geschäft, um zu versuchen, in der Zeit, wo Selbstständigen keine Anlaufstellen hatten oder wo sie alle so ausgebucht waren, auch diese mentale Stärke für den Umgang mit dieser Geschichte zu geben. Und ich erlebte sehr, sehr viele Menschen, die niemals in ihrer Kindheit erfahren hatten, dass irgendjemand in deren Familie jemals irgendwie was mit Scheitern zu tun gehabt haben oder schwierigen Situationen. Und das führt letztendlich dazu, dass wir kein Muster dafür haben, wie wir dann damit umgehen,
Stimmt,
wenn wir das Gefühl haben, ich bin die einzige Person in der Familie, der jemals einen Fehler gemacht hat. Stimmt natürlich nicht. Es stimmt überhaupt nicht. Jeder hat irgendwann mal eine
ja.
schwierige Phase gehabt, die er überwunden hat. Und das halte ich für sehr ungesund, wenn wir das fortführen.
Sehr nachdenkliche und überzeugende Worte von dir, N. Und es ist toll zu sehen, wie du für dieses Thema brennst und wie authentisch du das transportierst. Deswegen vergeht auch das Gespräch mit dir unglaublich schnell, sodass wir jetzt direkt auf unsere Abschlussfragen noch eingehen wollen, die du ja auch ein bisschen kennst aus den letzten Jahren. Und ich würde von dir natürlich jetzt auch gerne wissen, und vielleicht gibt es da auch Überlappungen zu dem, was du schon gesagt hast. Was sind denn für dich so die drei Themen, die in nächster Zeit höchste Priorität haben?
Also da habe ich Themen, die mich immer begleiten und das, wo ich versuche, die immer die Priorität zu geben. Jetzt nicht nur planmäßig für die nächste Zeit, sondern so Priorität fürs Leben, wenn man so will. Ich will mich mit Menschen umgeben, die ihren Wertekompass nicht verloren haben. Also in der Arbeit, im Privaten, überall. Ich möchte ganz, ganz gern das so eine hohe Priorität geben, dass ich diejenigen aussortiere, die nicht da passen, weil ich finde, dass das die einzige Art ist, für meine Kinder eine Welt zu hinterlassen, die besser ist als die, in der wir sind. Ganz hohe Priorität hat für mich, dass ich niemals aufhören will zu lernen. Also ich bin ja so ein Mensch, sobald ich irgendwas höre, was ich nicht weiß, muss ich es wissen. So habe ich Deutsch gelernt. Ich habe es geliebt und ich liebe es heute noch, wenn irgendein deutsches Wort mir über den Weg läuft, den ich nicht kenne. Sobald das Gespräch rum ist, bin ich im Duden. Also das muss ich wissen. Und wenn es eine Technologie gibt, die ich noch nicht ganz kapiere, ich höre es, ich schreibe es mir gedanklich auf und am Abend lese ich dazu. Ich liebe das und auch im Geschichtlichen oder Bücher, wenn jemand darüber spricht, das muss ich immer wissen. Und ja, eine andere Priorität ist immer geerdet zu bleiben, sich nicht so wichtig zu nehmen. Denn, das habe ich meinen Kindern immer gesagt, schaut's mal hin, die Welt dreht sich nicht um euch. Sie dreht sich, also die Erde dreht sich um die Sonne und nicht um uns. Genau.
Das stimmt wohl. Und die Erde dreht sich weiter.
Genau.
Egal, was wir machen. Ja, last but not least, Anne, auch noch drei Punkte, die du unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen würdest zu lernen.
Auch wenn es sehr schwierig ist und einen an die Grenzen bringt, muss man lernen, authentisch zu bleiben, und zwar in jeder Situation. Ich habe das schon immer gehasst, wenn jemand sein privater Mensch, ich meine jetzt nicht sein ganzes Privatleben, sondern sein privater Mensch zu Hause lässt und anders ist in der Arbeit. Das kann man nicht langfristig aufrechterhalten, weil es eine Lüge ist. Und es ist ganz schön, wenn man sich selber nicht belügt. ja. Und ich glaube, man muss lernen, irgendwie ja wandlungsfähig zu sein. Dass es okay ist, wenn ich jetzt das, was ich glaubte gestern zu sein, morgen nicht bin. Und das meine ich jetzt also nicht im Widerspruch zu dem Authentischen, sondern ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe vor vielen Jahren viel, viel, viel übersetzt. Wer braucht Übersetzungen heute mit KI? Nun mal ganz ehrlich, wir brauchen Korrektur. Man braucht keine Übersetzung. Das habe ich sehr, sehr, sehr früh erkannt, dass das dann sich verändert. Da kann ich auch was Neues lernen. Da kann ich schauen, was kann ich sonst noch gut. Aber das lerne ich nur, wenn ich dann das ausprobiere. Und ich finde, dass es ganz wichtig ist, dass man lernt, manchmal loszugehen, wenn etwas noch nicht perfekt ist und die Korrekturen auf dem Weg zu machen. Ganz großes Beispiel, Deutschland und Internetseiten. Wie viele Internetseiten wurden nie geschaltet, weil sie nicht perfekt waren?
Ja, stimmt. Liebe Anne, wir könnten das Gespräch vermutlich noch fortführen, aber es ist ja nicht ausgeschlossen, dass es irgendwann mal noch eine Folge 2 gibt. Wir hätten auf jeden Fall ganz viel Gesprächsstoff. Deswegen ganz, ganz lieben Dank, dass wir heute die Rollen mal ein bisschen umgedreht haben und dass du heute unser Podcast-Gast warst.
Herzlichen Dank, dass ich durfte.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin mir sicher, ich habe nicht zu viel versprochen, denn das war heute das wirklich besondere Gespräch mit meiner Podcast-Co-Host Anne Quark, die englische Tausendsasserin, die fürs Scheitern mehrfach ausgezeichnet ist und die heute noch mit ihren wichtigen Lebenserfahrungen Menschen in aller Welt inspiriert, warum es so wichtig ist, richtig zu scheitern, sich zu fragen, was eigentlich Zufriedenheit, was Glück ist, warum Scheitern nichts Negatives ist. Und warum wir gerade in diesem Zusammenhang unsere Kinder und unser Bildungssystem da ein ganzes Stück voranbringen müssten. Ja, und falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen Vorschlag für eine ebenso spannende Persönlichkeit wie die liebe Anne in unserem Themenbereich haben, dann senden Sie uns gerne eine E-Mail unter podcast@i40.de und mit unserem bekannten Hashtag Digi-Kompetenz-Podcast können Sie verfolgen, was sich so alles bei uns im Podcast tun wird. Und wer uns ein bisschen länger weiß, der weiß, dass wir Purzelbäume machen und die machen wir weiterhin zusammen, wenn es dann wieder heißt, bleiben Sie digital kompetent und dann beim nächsten Mal auch wieder mit Anne Kork und Philipp Ramin.
Thank you.